18 Monate schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte:
Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit Gottes Gnade, der Herr ist mit dir.
Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr:
Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen.
Maria fragte den Engel:
Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau.
Der Engel antwortete:
Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im 6. Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich.
Maria antwortete:
Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen.
Darauf verließ der Engel sie.
Der nächste Teil steht in Matthäus 1, Verse 18 bis 24. Matthäus 1, 18 bis 24.
Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn.
Josef, Sohn Davids,
sagte der Engel,
zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien.
All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat.
Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns.
Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau.
Aufpassen. Ja, ihr habt es gehört in der Lesung. Ein Engel ist zu der Maria gekommen und hat ihr gesagt, dass sie ein Kind wird bekommen. Ich würde sagen, dort war vorbei mit der Ruhe und der Besinnlichkeit bei der Maria. Maria war nämlich im Josef anvertraut. Und das ist nicht einfach gleichzustellen mit unserem Verlobten. Manchmal denken wir, ja, sie war eine Verlobte vom Josef. Nein, sie war anvertraut. Das ist etwas, das wir heute so gar nicht mehr kennen. Sie hat schon als im Josef seine Frau gegolten. Und wenn sie gestorben, wenn der Josef gestorben wäre, wäre sie schon eine Witwe gewesen. Anvertraut ist schon viel festerer Zustand gewesen. Es ist noch nicht verheiratet und doch schon fest anvertraut. Sie hat noch nicht bei ihrem Mann gelebt. Sie hat noch daheim gelebt, aber sie ist anvertraut ist kurz vor dem Moment, wo nachher der Josef Maria wird zu sich holen und sie zusammen wohnen würden. Ihre Ehe war noch nicht vollzogen. Sie haben noch nicht miteinander geschlafen. Das ist das Anvertraut. Die Maria war in Josef anvertraut. Man geht übrigens davon aus, dass Maria ungefähr 14 Jahre alt war. Dazumals. Heute tut man doch ein paar Monate später heiraten im Schnitt. Und der Josef, der Anvertraute von der Maria, der ist ein Nachkomme von David. Und als Nachkomme von David hat er natürlich gewusst, dass aus dieser Nachkommenschaft heraus wird der lang ersehnte Retter stammen. Aber ich glaube, er hat sich das anders vorgestellt. Weil dann ist seine Anvertraute gekommen und er gesagt, sie sei schwanger. Und der Josef hat genau gewusst, dass das Kind nicht von ihm sein kann. Und ich glaube, in dem Moment ist auch sein Leben total aus der Ruhe rausgekommen. Also was tun? Die Anvertraute verlassen, alles vertuschen, weitermachen und dergleichen tun sie nichts. Zurück zu der Maria. Ich habe immer gedacht, sie sei verschrocken, wenn ein Engel zu ihr gekommen ist. So habe ich irgendwie den Text in den Ohren gehabt. Ein Engel ist gekommen, hat zu einer geredet und sie ist ab dieser Erscheinung verschrocken. Aber effektiv steht im Text, Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit grosser Gnade. Der Herr ist mit dir. Und dann heisst es, erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Es geht vielmehr um das, was der Engel gesagt hat, was Maria zum Erschrecken gebracht hat. Und eigentlich um den Gruß, das sei gegrüßt. Und auf Deutsch tönt das nicht so schrecklich. Also es ist jetzt niemand zusammengedruckt, oder? Sei gegrüßt. Aber es ist auch nicht auf Deutsch gelaufen, die ganze Dialog, sondern halt auf Hebräisch. Und das sei gegrüßt, oder so wie man es heute übersetzt, das ist ein spezieller Ausdruck, wo im Alten Testament nur dem gebraucht worden ist, wenn es um den kommenden Erlöser gegangen ist. Nur dann ist genau diese Redewendung gebraucht worden. Und ich habe mir überlegt, ist echt Maria darum so verschrocken? Hat sie das Alte Testament so gut gekannt, dass sie ab dem Sei gegrüßt verschrocken ist, weil es um den Erlöser geht? Weil durch die Heirat mit dem Josef hat sie jetzt auch zu den Nachfahren von David gehört, oder durch das anvertraut sie schon. Und wenn da ein Engel kommt und einem dann bereits mit dem Gruß begrüßt und so eine Andeutung dann schon macht, ich kann schon verstehen, dass man da kann verschrecken kann. Vielleicht ist es viel weniger an der Erscheinung vom Engel gelegen, sondern an dem, was er gesagt hat, an dem Wort, das er gemacht hat. Es ist um den Messias gegangen, um den lang ersehnten Retter. Schon der erste Wort, das der Engel gesagt hat. Und falls das der Grund ist, dass sie erschrocken ist, das ist jetzt hypothetisch, he? Ich finde, so oder so ist Maria sehr geistesgegenwärtig in dieser Begrüßung. Ich glaube, das ist sehr eine gescheite Frau gewesen. Maria hat die Botschaft, die ihr der Engel gebracht hat, gar nicht in Frage gestellt. Wir lesen das sonst an vielen Orten in der Bibel, dass irgendwie ein Engel zu einem Menschen kommt oder Gott zu jemandem redet und dann fährt wie zuerst ein Dialog an. Ja, was ich oder warum ich oder muss das sein? Maria ist nicht so darauf eingegangen. Sie hat einfach noch einmal nachfragen, wie ist das möglich? Und die Antwort, die ihr aber der Engel gegeben hat, die hat sie annehmen und mit der hat sie leben. Und sie hat einfach noch einmal gesagt, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Es ist erstaunlich, sie hat Gott wirklich das grosse Wunder zutraut. Und sie hat nicht mit dieser Situation gehadert. Eben, es ist unruhig geworden bei der Maria. Aber sie hat das können Gott zutrauen. Sie ist nicht ins Hadern gekommen. Auf jeden Fall erzählt uns der Lukas nichts von irgendeinem Dialog. Er hat auch nichts in die Richtung erwähnt. Und dann ist er zurück zum Josef. Eben auch ihn hat die Schwangerschaft natürlich durcheinander gebracht. Ich meine, wir können den Josef gut verstehen. Ist das glaubhaft, die anvertraute Schwanger? Was spielt sich euch da ab? Und während er aber noch so überlegt hat, wie er wahrscheinlich aus dieser Sache kommen könnte, wie das irgendwie noch ein gutes Ende nehmen könnte, ist auch ihm ein Engel erschienen. Und spannend ist ja, dass der Engel mit seiner Botschaft auch Josef wieder Ruhe und Hoffnung gebracht hat. Josef hat sicher einen grossen Kampf getobt. Über Maria, über ihr Glauben oder nicht. Und jetzt die Antwort, die wir gehört haben, die gelesen worden ist, wo der Engel Josef gebracht hat, der hat ihn wieder zur Ruhe geholt und hat ihm Sicherheit gebracht. Das Wort Gottes kann uns Ruhe schenken und Sicherheit. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion, wo wir schon mal aus dem Anfang von dieser Weihnachtsgeschichte lernen können. Wir hoffen so fest auf Ruhe und Frieden an Weihnachten, dass wir manchmal das Gefühl haben, Weihnachten können uns Ruhe und Frieden bringen. Und dann sind wir enttäuscht, wenn Weihnachten uns nicht Ruhe und Frieden bringt, sondern wenn es hektisch wird. Ja, Weihnachten schenkt uns keine Ruhe und keinen Frieden. Sondern Weihnachten erinnert uns daran, dass wir bei Gott können Ruhe und Frieden haben. Dass wir dort können Geborgenheit und Sicherheit finden. Erst, oder ich kann so sagen, er hat Macht über unsere Lebensstürme. Er kann sie bändigen und er kann uns in aussichtslosen Situationen wieder Hoffnung geben. Und ich glaube, das ist mit ein Teil der Botschaft von Weihnachten. Wir singen jetzt ein Lied zusammen und dann dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht.
Wir lesen jetzt aus Lukas 2, 1 bis 20. Lukas 2, die Verse 1 bis 20.
Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal, und zwar als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihre betreffende Stadt, um sich für ihre Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie.
Habt keine Angst,
sagte er.
Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem der Stadt Davids, geboren wurden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt.
Auf einmal war der Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten:
Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat.
Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander:
Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen.
Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war.
Mir fällt immer wieder auf, wie einfach die Worte vom Lukas sind. Er schreibt nur das Nötigste und verzichtet so auf Ausschmückungen in seinem Bericht. Zum Beispiel schreibt er mit keinem Wort, in welchem Jahr denn das Ganze passiert ist. Ich meine, es wäre noch spannend, in welchem Jahr ist Jesus auf die Welt gekommen. Klar, anhand von der Angabe, dass der Kaiser Augustus an der Macht war und dass es gerade eine erste Volkszählung gegeben hat, können wir die Jahreszahl ausfindig machen. Aber das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich mir gewünscht hätte, der Lukas hat das noch dazu geschrieben. Das wäre spannend gewesen. Aber der Lukas hat mit seinem Bericht über die Geburt von Jesus nicht einfach Wissen vermitteln. Der Text, der kümmert sich nicht so um die Details. Das ist nicht sein Ziel, Wissen zu vermitteln, sondern er will beim Leser oder beim Hörer, wenn man es vorgelesen bekommt, will er Glauben wecken. Das ist ihm wichtig. Das ist sein Ansatz. Und jedes Jahr oder fast jedes Jahr sieht man im Fernsehen irgendeinen Bericht, wo irgendeine Person auf der Strasse Leute interviewt und sie Fragen tut: Wisst ihr überhaupt, was man an Weihnachten feiern tut? Und dann kommt es noch ein bisschen darauf an, wie denn das so zusammengeschnitten ist und welche Antworten das sie genommen haben. Aber am Schluss entsteht meistens der Eindruck: oje, die Leute wissen nicht mehr, warum wir Weihnachten feiern. Und wir Christen, wir empören uns dann, mehr oder einige von uns auf jeden Fall, jedes Jahr, dass anscheinend immer weniger Leute wissen, warum es Weihnachten gefeiert wird. Und ich habe mir so überlegt, ja, das ist ein Skandal, aber der eigentliche Skandal ist doch, dass die meisten in der Schweiz überhaupt nicht glauben, was wir an Weihnachten feiern. Wissen, warum wir Weihnachten feiern, ist das eine. Aber glauben, was wir an Weihnachten feiern, das ist das Entscheidende. An Weihnachten geht es nicht um Wissen, sondern um Glauben. Und die Frage ist ganz einfach: Glaubst du? Ich meine, wenn du da jetzt im Gottesdienst bist, gehe ich davon aus, du weißt, was wir heute feiern. Also langsam wird es klar. Aber glaubst du? Der Josef ist eben ein Nachkomme von David. Und darum hat er und Maria von Nazareth müssen nach Bethlehem reisen, wegen dieser Volkszählung. Und ich habe mal nachgeschaut, wie viele Kilometer das waren. 170 Kilometer Wegdistanz. Und zu Fuß, also mit Esel. Aber zu Fuß irgendwie auch. Und das haben wir ungefähr in 5-Tages-Marsch dazumals zurückgelegt. Hat jemand herausgefunden. Finde ich sehr sportlich. Und wahrscheinlich haben sie ein bisschen länger gehabt. Maria im 9. Monat schwanger. Das muss eine absolut beschwerliche Reise gewesen sein. Und dann ist es aber nicht so, sie sind dann in Bethlehem angekommen und alles wäre gut gewesen. Sondern die ganze Geschichte ist beschwerlich geblieben. Das kleine Bethlehem, ein Nest, nahe am Ende der Welt, dazumals. Da ist aus allen Nöten geplatzt, weil gleich relativ viele Leute auf Bethlehem haben müssen und sich dort eintragen lassen. Und so haben die beiden kein Zimmer gefunden, gar nichts. Sie haben sich schlussendlich müssen mit den Tieren ein Quartier teilen. Und Maria hat ihr frisch geborenes Kind sogar müssen am Schluss in eine Krippe legen. Da hat sie sich sicher anders vorgestellt. Und dann ist draussen auf dem Feld noch etwas ganz Gutes, Eigenartiges Gutes passiert. Wir haben es gehört. Während Menschen nämlich geschlafen haben in dieser Nacht, hat der Himmel bereits die Geburt von Jesus gefeiert. Menschen haben geschlafen und der Himmel hat ein Fest gehabt. Der hat gefeiert. Und dann sind aber ein paar Engel noch auf die Erde gekommen, zu den Hirten, und haben ihnen erzählt, was passiert ist. Und man könnte jetzt sagen, ausgerechnet die Hirten. Die Hirten, das ist so der niedrigste Stand gewesen damals. Die sind am wenigsten geachtet und beachtet worden. Und dorthin sind die Engel gegangen. Und spannend ist noch, Jesus hat selber später als Erwachsener einmal gesagt, das steht in Markus 2,17, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Und irgendwie hat sich das schon bei der Geburt quasi abzeichnet. Also bei diesen Hirten haben noch einmal die Engel verkündet, und zwar die frohe Botschaft. Ich meine, da ist jetzt wirklich eine frohe Botschaft, oder da hat es jetzt verdient. Unser Retter, unser Messias ist geboren, der König. Und die Hirten haben es geglaubt. Also wie könnte man es auch nicht glauben, wenn das sich abspielen tut. Und sie haben es geglaubt. Und sie sind nach Bethlehem gegangen und sie haben das Kind jetzt noch gesehen wollen. Und dann überlegt, eigentlich, wenn die gegangen sind und dann das Kind haben wollen sehen und es steht nachher noch, sie haben nachher erzählt, die Botschaft, die sie von den Engeln bekommen haben, dann sind die Hirten die ersten Evangelisten gewesen. Das sind die ersten gewesen, die die gute Botschaft in die Welt rausgetragen haben. Also mal nach Bethlehem, mal am Anfang. Es steht auch so, oder? Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihren Herzen und dachte oft darüber nach. Wir wissen nicht, wer genau alles in dem Stall oder in dem Unterstand war, bei Maria und Josef. Also klar, Maria, Josef und Jesus. Und dann die Hirten noch. Aber es muss ja noch andere Leute haben, weil wem würde es sonst erzählen? Und es steht da, sie haben es erzählt. Das ist ganz spannend. Sie haben erzählt, was die Engel ihnen gesagt haben. Und sie haben die gute Botschaft weitergegeben. Und die gute Botschaft anzunehmen, das ist gar nicht einfach. Ich glaube, das ist hier für die Zuhörer, die das erzählt bekommen haben von den Hirten, schon nicht einfach gewesen. Und es ist bis heute nicht einfach geblieben. Das Kind in diesem Stall soll der Retter sein. In einem Stall. Der gehört doch in einen Palast. In ein Bett aus Gold und Diamanten und feinsten Seidenwäsche und überhaupt, oder? So ein prächtiger König. Das soll der Retter sein. Ich bin mir sicher, die Leute hier haben sich bereits verwundert, was ihnen die Hirten hier gesagt haben. Und ich glaube, sie haben sich hier schon müssen entscheiden, wenn sie dieser Botschaft glauben. Die Hirten, würde ich sagen, haben es ein bisschen einfacher gehabt. Engel haben sie ihnen verkündet. Aber schon nur die nächste Stufe. Wenn sie es glauben, Menschen sagen ihnen das. Wenn sie es glauben. Oder haben sie es abgelehnt? Wir wissen es nicht, wie die einzelnen Leute dort entschieden haben. Es steht nur, Maria hat die Worte behalten und sie ihrem Herz bewegt. Die hat gut zugelassen. Und ich glaube, für Maria ist der Besuch von diesen Hirten so ein außerordentlich guter Händedruck gewesen. Klar, auch ihr ist schon mal ein Engel erschienen, aber stellt euch vor, 10 Monate. Was sind 10 Monate für einen Mensch? Da kommst du schon lange wieder ins Grübeln. Da kommst du schon lange wieder ins Zweifeln. Da bist du schon lange nicht mehr sicher, hat das Hand und Füße. Und ich glaube, für Maria ist das so wichtig gewesen, dass die gekommen sind und gesagt haben, doch, das ist ihn jetzt. Das ist der lang ersehnte Retter. Und was machen wir mit dieser Botschaft? Vermittelt sie uns bloß Wissen? Oder weckt sie und kitzelt unseren Glauben? Der Heiland, der Retter, ist nicht nur für das Volk Israel gekommen. Nein, er ist für alle Menschen auf dieser Welt gekommen. Das haben auch die Hirten schon gewusst und gesagt. Weihnacht fordert uns also jedes Jahr wieder raus, ganz neu weiss ich, was wir feiern und was passiert ist zum einen, aber noch viel wichtiger glaube ich daran, dass das wahr ist, was wir heute feiern. Wir singen zusammen wieder ein Lied.
Wir lesen jetzt aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Matthäus 2.
Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall:
Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten.
Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein.
Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen?
Fragte er sie.
In Bethlehem,
sagten sie.
Denn der Prophet hat geschrieben: O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird.
Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen:
Geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit auch ich hingehen kann, um es anzubeten.
Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück, denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren.
Kommen wir noch einmal schnell auf das Geburtsjahr von Jesus zu sprechen. Das Jahr 0, das, was wir heute sagen, ist das Jahr 0, kann es nicht sein. Im Text von Matthäus ist die Sprache vom König Herodes. Und der ist nur bis im Jahr 3 vor 0 quasi an der Macht gewesen. Das heisst, es muss ein bisschen etwas daneben gewesen sein. Man weiss auch, oder gescheite Männer haben herausgefunden, dass es im Jahr 7 vor 0 eine ganz besondere Sternenkonstellation gegeben hat. Und man schätzt, dass das der Moment war, wo Jesus auf die Welt kam. Aber ob es jetzt Jahr 7 von 0 war oder das Jahr 0, wir haben jetzt doch schon über 2000 Jahre Abstand. Wir wollen nicht ganz kindlich sein über dem. Aber mehr so als Info. Es kann sein, dass unser Jahr 0 nicht ganz genau mit der Geburt stimmen würde. So oder so haben sich damals aus dem fernen Babylon 3 Sterndeuter auf den Weg gemacht nach Jerusalem. Und die 3 sind ausgebildet gewesen, anhand der Sterne Zukunft vorauszusagen. Und die Sternkonstellation, die sie hier am Himmel gesehen haben, die war so eindrücklich gewesen und hat so ein deutliches Zeichen gegeben, dass sich die auf den Weg gemacht haben. Und zwar einen langen, weiten, beschwerlichen Weg. Und sie haben den gemacht, ohne Zweifel. Das ist ganz eindrücklich. Sie sind absolut sicher gewesen, dass ein neuer König geboren ist. Und es musste sich um einen besonderen König handeln. Das haben sie aus den Sternen gelesen. Und wo sie dann in Jerusalem angekommen sind und nach dem König gefragt haben, dann ist der König Herodes verschrocken und mit ihm ganz Jerusalem. Der Herodes, der hat nämlich dauernd Angst gehabt. Also, das war wirklich eine Angstherrschaft gewesen. Auch schon für ihn. Er hat immer Angst gehabt, jemand könnte ihm Macht wegnehmen. Jemand könnte ihn stürzen. Jemand anderes würde auf dem Thron landen. Und man weiss aus der Geschichtsschreibung, dass er in dem Jahr 7 vor 0 seine beiden Söhne hätte umbringen lassen. Weil er vermutet hat, die nehmen ihm jetzt den Thron weg. Also das war wirklich ein sehr machtbesessener Mensch gewesen. Und das ist logisch, oder? Dass wenn er Angst hat, ein neuer König ist geboren, dann hat auch Jerusalem mit ihm Angst gehabt. Weil die haben bereits gewusst, Bewohner, das könnte ganz blutig enden. Mit dem ist nicht zu spassen, mit dem Herodes. Spannend finde ich auch noch, wenn wir anschauen, was die Hohepriester gemacht haben. Die werden auch erwähnt in diesem Abschnitt. Der Herodes hat sie zu sich rufen lassen und hat ja dann gefragt. Und die haben ganz breitwillig Auskunft gegeben. Wo denn der Messias laut Prophezeiungen aus dem Alten Testament auf die Welt kommt. Und ich habe mir überlegt, für sie muss doch auch klar gewesen sein, dass der Herodes nie einen anderen König würde dulden neben sich. Also das ist sehr eindeutig. Und ich finde, die Hohepriester, die haben eigentlich katastrophal versagt. Sie haben ihren Messias einfach dem Herodes verraten. Man hat damals allgemein in der Erwartung gelebt, dass wirklich bald der Messias auf die Welt kommt. Man hat die Prophezeiung gekannt. Und ich würde behaupten, die Nachricht, die Sterndeuter gebracht hat, die hat die nicht überraschend getroffen. Aber die Hohepriester, die haben sich lieber mit dem Herodes gut gestellt, als selber mal nachzuschauen. Was ist denn das für ein König, der hier berichtet wird? Ich meine, stell doch mal vor, er wartet sehnsüchtig einen König, einen Retter vom eigenen Volk. Und dann gehen sie nicht einmal schauen, sondern er verratet ihn einfach an Herodes. Gott hat es so gelenkt, Gott hat so wollen. Wir können es gar nicht nachvollziehen heutzutage. Ich würde aber auch sagen, es zeigt sich auch in dem Sinne, dass Wissen nichts mit Glauben zu tun hat. Ja, wenn man glaubt, soll man auch versuchen zu wissen. Aber Wissen ist nicht einzig der Grundstein für den Glauben. Sie haben um die Prophezeiungen gewusst und dank dem Herodes haben sie jetzt sogar erfahren, dass die Sterndeuter auch sagen, es ist jetzt soweit, es ist etwas, der Messias ist geboren, der neue König. Doch sie haben es abgetan und haben ihr Herz verschlossen vor dieser Wort. Es hat sie gar nicht interessiert. Sie sind nicht einmal schauen. So lange haben sie darauf gewartet. Und dann ist es so gleichgültig gewesen. Und so ist doch manchmal bis heute noch, dass es Leute einfach gleichgültig ist. Die 3 Sterndeuter, die sind schauen. Die haben Maria mit ihrem Kind vorgefunden und haben sie dann als König angebetet. Sie als Heiden sind vor dem Jesus auf Knie gefallen. Und damals war Anbeten wirklich so, man ist auf die Knie gefallen oder man hat sich gerade hingelegt, flach auf den Boden. Das Zeichen auf jeden Fall war dafür, dass die Stirn den Boden berührt. Und dann hat man gesagt, ich unterwerfe mich ganz dir. Du sollst mein Herr sein. Und das haben die drei Sterndeuter da gemacht. Ich gebe mich ganz in deine Hand, haben sie gesagt. Und ich würde sagen, somit ist wirklich aus dem Baby eigentlich auf einen Schlag auch ein König geworden. Die ersten Leute, die sich ganz niedergeworfen haben, die sich ganz in seine Hand gegeben haben. Und zwar, es ist ein König von allen Königen geworden, weil es bereits völkerübergreifend passiert ist in dem Moment. Es ist noch spannend, im 1. Mose 12, Vers 2 und 3, hat der Abraham eine Verheißung davon bekommen. Dort steht, von dir wird ein grosses Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich flucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Ich finde, da wird das jetzt sichtbar. Und das ist Weihnachten. Die vielen Verheißungen im Alten Testament, wo jetzt oder wo auf den kommenden Erlöser hingedeutet haben und sich bei der Geburt von Jesus alle erfüllt haben. Wir feiern nicht einfach nur ein Baby in der Krippe. Nein, gar nicht. Sondern eigentlich feiern wir auch Gottes Treue. Er hat wirklich gemacht, was er versprochen hat. Wir feiern den König, der auf die Welt gekommen ist. Ein König zur Errettung von allen Menschen. Alle Menschen, die sagen, ich gebe mich in deine Hand. So wie es die drei Sterndeuter gemacht haben. Und Weihnachten ist somit die jährliche Frage an dich. Ist Jesus auch dein König? Ist Jesus auch dein Retter? Hast du dich ganz ihm in die Hand gegeben? Ich hoffe nicht, dass es dir geht wie der Hohepriester. Dass du zwar alles weißt, aber nicht glauben tust. Und wenn doch, bleib nicht stehen. Sondern nimm Weihnachten als Anlass, den König zu suchen. Er hat sich damals finden lassen und er lässt sich bis heute liebend gern finden. Deshalb sage ich, also Jesus, euch, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Lukas 11, 9. Ich finde, das gehört mit zur Weihnachtsbotschaft. Bis heute. Wir können ihn finden. Amen.